Präg mir dein eigenes Ebenbild ein. Das haben wir gerade gesungen. Und ich frage mich, wie viele von euch das tatsächlich gemeint haben. Und ich frage mich, wie viele von euch es nach der Predigt noch meinen werden. Jeder von uns hat so sein eigenes kleines Reich, in dem wir leben und das wir aufzubauen versuchen. Unsere Familie, unser Haus, vielleicht unsere Gemeinde oder ein Verein, in dem wir sind. Möglicherweise einfach nur unser Zimmer und die paar freien Stunden, die ich jeden Tag habe. Das ist mein Reich und das will ich aufbauen, so wie ich es gerne hätte. Ja, wir schmücken unser Haus, wir organisieren unseren Tag, wir sorgen für Ruhe für unsere Seele und wir lassen niemanden über dieses unser kleines Reich bestimmen. Das wollen wir in unserer eigenen Hand haben. Wenn jemand etwas von uns will, dann am liebsten immer nur so, dass wir auch etwas davon haben. Unserem Chef geben wir nur dann die Zeit, wenn er uns auch entsprechend Geld dafür gibt, damit wir das wiederum benutzen können, um unser kleines Reich zu bauen. Und wisst ihr was? Ich bin heute mit dem Vorsatz auf die Kanzel gekommen, um euch dieses kleine Reich zu zerstören. Aber ich bin auch mit Gnade gekommen und mit der Einladung, ein anderes Reich zu bauen. Eines, das ewig besteht und das zutiefst gut ist, auch für dich. Es geht um Zorn, wie Daniel es gesagt hatte. Und wir nutzen alle den Zorn, um unser eigenes kleines Reich zu bauen. Und jeder, der uns in die Quere kommt, dass wir unser eigenes Reich bauen, dass wir unseren Willen bekommen, der wird mit unserem Zorn konfrontiert. Der wird bestraft und dann muss es heimzahlen und büßen dafür, dass er uns unsere Zeit genommen hat, dass er uns unsere Ruhe genommen hat oder dass er uns unsere Geld, Gesundheit oder was auch immer genommen hat. Ich möchte wie folgt vorgehen. Ich werde in einem ersten Schritt zeigen, was Zorn ist. Dann werde ich die Frage beantworten, warum wir zornig werden. Und am dritten Punkt will ich dann die Frage beantworten, wie werde ich wieder frei vom Zorn? Und ich denke, das sind drei sehr wichtige Fragen, die uns im Leben begegnen. Was ist Zorn überhaupt? Nun, die Frage stellen wir uns nicht alle Tage, aber das sollten wir wissen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und warum werde ich zornig? Das ist eine sehr entscheidende Frage, damit du den nächsten Schritt der Verbesserung gehen kannst. Wenn du nicht weißt, warum du zornig wirst, was deine Motive sind, dann weißt du auch nicht, wo du ansetzen kannst, um, das wäre die dritte Frage, vom Zorn frei zu werden. Wobei ich diese Frage, vom Zorn frei zu werden, in zwei große Unterpunkte teilen möchte, den Zorn ablegen und langsam zum Zorn sein. Und den Titel, den habe ich absichtlich doppeldeutig gewählt, sei richtig zornig. Wir sind alle zornig, aber wer von uns ist richtig zornig? Nun, lasst uns zu der Frage gehen, was ist Zorn? Also ich werde heute weniger über das Gefühl reden. Ja? Wahrscheinlich kennt ihr alle Zorn. Aber damit wir uns richtig verstehen und hier nicht die Gutmütigen unter uns meinen und sagen, ach, mir platzt eigentlich nie der Kragen. So zornig bin ich nicht. Also es gibt hier so ein paar bei uns, wo ich mich frage, ich glaube, die sind nie zornig. Also da habe ich so das Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zornig sind. Aber ich möchte euch die ganze Familie Zorn vorstellen, denn Familie Zorn hat sehr viele Verwandte, die unterschiedlich geprägt sind, aber alle auf den gleichen Kern zurückführen. Deswegen müssen wir eigentlich sagen, das ist nicht nur meine Idee allein, ja, sondern das ist auch die Emotionsforschung, also die Gefühlsforschung, die sagt das auch in der Psychologie. Zorn ist, wir könnten vielleicht sagen, so etwas wie ein Überbegriff, ein Familienname. Ja, das ist Vater Zorn. Und Vater Zorn hat einiges an Brüder. Das sind die Onkel Wut, Jähzorn und Groll. Und mit diesen Onkeln ist nicht gut Kirschen essen. Und Vater Zorn heiratete Mutter Ärger. Und ärgerlich werden wir alle schon mal schneller. Richtig? Und Mutter Ärger brachte auch Tante Bitterkeit mit in die Verwandtschaft. Bitterkeit ist so etwas wie ein sehr lang anhaltender Zorn. Still, heimlich, kalt, hinterhältig. Aber dann gibt es noch die Zwillingsschwestern Schmollen und Selbstmitleid. Und ich glaube, darauf kommen die wenigsten, dass Selbstmitleid eine Form von Zorn ist. Eine Form von Zorn, die nicht explodiert, sondern die sich zurückzieht und die sagt, alle anderen sind ungerecht. Sie sind gegen mich und ich schütze mich in meiner eigenen Haut, damit ich mich möglichst nicht verletzlich mache und bemitleide mich selbst, weil es ja sonst keiner macht. Schmollen ist so etwas wie Bitterkeit in klein, in kurz. Ja, und diese Zwillingsschwestern haben noch den Bruder Grimm. Der ist auch ganz grimmig oft und brummelig und ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem, was seine Eltern von ihm wollen. Das ist Familie Zorn. Und irgendwo findet sich jeder von uns in der einen oder anderen Person wieder. Wenn ich heute von Zorn rede, werde ich alle diese Bereiche meinen, immer, auch wenn ich sie nicht immer sage. Aber ich möchte, dass ihr einfach merkt, wenn ich von Zorn rede, ist sowohl Onkel Jähzorn als auch das kleine Mädchen Selbstmitleid betroffen und alle dazwischen in der ganzen Zornesfamilie. Nun, Zorn ist eine Emotion. Zorn ist nicht nur ein Gefühl. Wenn jemand von uns zornig ist, hat er nicht nur ein Gefühl, das Zorn hervorruft oder Ärger, sondern es ist eine Emotion, bedeutet, es nimmt den ganzen Körper mit. Unser Kreislauf reagiert, das Herz schlägt schneller. Die Blutgefäße in der Hand weiten sich, damit die Kraft da ist, auch ordentlich zuzuhauen, wenn es nötig ist. Oder in den Füßen, um wegzulaufen. Oft hat Zorn auch mit Angst und Ängstlichkeit zu tun. Angst ist nicht Zorn, aber Zorn hat oft mit Angst zu tun. Die Angst vor dem, also ich werde zornig, weil etwas passiert ist, das mich in eine Situation hineinbringt, vor der ich Angst habe. Ich bin zu spät, weil ein Stau stand und ich fürchte jetzt das Meckern des Chefs oder wie auch immer. Insofern hat Zorn oft mit Angst zu tun. Zorn greift unseren ganzen Körper, unsere ganze Physiologie, unseren Kreislauf, alles. Zorn ist eine Emotion. Es ist nicht etwas in dir, das dort explodiert und dich zu etwas bringt. Zorn ist auch nicht etwas von außen, was von dir Besitz ergreift. Zorn bist du ganz selbst. Du bist zornig mit deinem ganzen Leib, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist Zorn. Das hört sich erstmal bedrohlich an, aber es gibt etwas Gutes am Zorn. Es gibt sogar viele gute Dinge. Zorn ist nie ohne Grund. Zorn hat immer einen wichtigen Grund. Wenn etwas passiert, das nicht gut ist, aber es geht dich überhaupt nichts an, dann sagen wir vielleicht, okay, war nicht gerade gut von dem, aber wir werden nicht zornig. Wenn etwas passiert, das nicht gut ist und es ist für dich eine wichtige Sache, dann wirst du zornig. Das heißt, immer wenn du ärgerlich wirst, immer wenn du Selbstmitleid hast, immer wenn du wütend wirst, muss etwas Wichtiges passiert sein. Denn sonst wärst du es nicht geworden. Zorn ist also etwas, das viel Kraft freisetzt, um eine wichtige Sache anzupacken. Zorn sagt, es ist wichtig. Zorn ist auch immer moralisch. Zorn ist niemals neutral. Das gibt es nicht. Zorn ist zutiefst mit dem Empfinden für Gerechtigkeit verbunden. Ich bin Daniel sehr dankbar für den Vers, den er gelesen hat aus dem Psalm 45, dass Gottes Gerechtigkeit immer richtig ist. Der Zorn des Menschen, genauso wie der Zorn Gottes, ist immer zutiefst mit Gerechtigkeit verbunden. Zorn sagt also, es ist falsch, was dort passiert. Zorn sagt also erstens mal, es ist wichtig, und Zorn sagt, das war falsch. Ich erinnere mich an einen Tag im Winter vor vielen, vielen Jahren. Ich war jugendlich und an diesem Tag, ich habe keine Ahnung, was da passierte. Ich weiß aber, dass ich an unserer Straße entlang eine Mutter mit einem Kinderwagen gehen sah. Ich habe hunderte, tausend Mal Mütter mit Kinderwagen gehen sehen. Aber an diesem Tag wurde ich zornig auf die Mutter, die dort den Kinderwagen entlang schob. Das ist erst einmal überhaupt kein Grund, zornig zu werden, oder? Das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Die Situation war so, eine Mutter ging mit einem Kind im Kinderwagen und schimpfte dauernd auf das Kind und das Kind quengelte und weinte. Und es war klein, vielleicht ein Jahr, vielleicht weniger. Es war ein ganz kleines Kind. Das war wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen über ein Jahr. Es konnte sitzen auf jeden Fall. So gut erinnere ich mich daran. Und das Kind hat gequengelt und geweint und der Mutter hat es genervt. Die war zornig auf das Kind und hat darüber geschimpft. Und ich kam von der Schule nach Hause, bin an ihr vorbeigefahren. Ich habe gesehen, dass dieses Kind ziemlich blau gefrorene Hände hatte. Draußen kalt und keine Handschuhe an. Ich wurde zornig auf die Mutter. Also bis heute frage ich mich, warum ich nicht wirklich das getan habe, was mir in dem Moment auf dem Herzen lag, und die Mutter anzusprechen. Wahrscheinlich wäre das auch zornig, hätte sie gemerkt, dass ich zornig bin. Sagt, wie kann es Ihnen einfallen, über ein Kind zu schimpfen, das blau gefrorene Hände hat? Natürlich weint es. Das ist logisch. Zorn ist moralisch. Zorn sagt, es ist wichtig und es ist falsch, was dort passiert. Zorn ist immer beurteilend oder verurteilend. Das ist eben sehr zusammenhängend mit dem Moralischen. Zorn sagt eben, das ist falsch und das ist ungerecht. Das ist eine Verurteilung. Du brauchst ein Gericht. Du brauchst eine Strafe. Du darfst das, was du tust, so nicht weitermachen. War das damals Sünde von mir, als ich zornig war? Nun, die Tatsache, dass ich darauf zornig war, war nicht Sünde. Aber dazu möchte ich später mehr sagen. Das Fünfte, was wir sagen können, ist, Zorn hat einen Auslöser. Also Zorn entsteht nicht einfach irgendwie. Zorn entsteht, weil irgendetwas passiert. Also du wirst nicht zornig, weil eine Ungerechtigkeit an sich irgendwo existiert. Erst wenn eine ganz bestimmte Situation entsteht, wo diese Ungerechtigkeit, dieses Falsche, dieses Schlechte entstanden ist, erst dann werden wir zornig. Also es gibt einen Auslöser, eine konkrete Situation, die angepackt werden muss. Ich möchte, dass ihr euch diese Sachen merkt, denn das ist später sehr wichtig, wenn wir mehr darüber hören wollen, wie gehen wir mit Zorn um? Was mache ich da? Zorn, also Leute, wenn man das so überlegt, was das ist, muss man ja schon beinahe sagen, Zorn ist eine der besten Sachen, die es gibt. Ich würde euch alle sagen, werde zornig, aber bitte richtig. Dass Zorn ein Gefühl ist, ist die eine Sache, eine Emotion, die dich ganz packt. Sie ist nie grundlos, also du hast echt einen Grund, da was zu machen. Zorn sagt, das ist falsch, das ist wichtig, da gibt es eine ganz bestimmte Situation, wir müssen eingreifen, da muss was gemacht werden, das darf so nicht bleiben, es muss gut gemacht werden. Eigentlich ist Zorn so etwas Besonderes Gutes. Warum nur geben so viele biblische Schreiber den ganz dringenden Rat, lass ab von jedem Zorn? Nee, sagen sie nie. Lass ab von deinem Zorn. Darüber werden wir uns genauer Gedanken machen müssen. Nehmen wir einmal die zweite Frage. Wenn wir jetzt ungefähr eine Ahnung haben, was Zorn ist, wann Zorn entsteht, dann wollen wir uns diese Frage stellen, warum werde ich zornig? Warum wirst du zornig? Nun klar, grundsätzlich habe ich die Frage ja schon beantwortet in seinen Grundzügen, aber das war allgemein. Wir wollen jetzt speziell, warum wirst du in einer bestimmten Situation zornig? Bevor ich weitergehe, möchte ich euch einladen, mit mir zusammen den Epheser-Vers zu lesen. Und in Epheser sagt Paulus etwas, was mir viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Jetzt nicht mehr, aber früher, als ich noch nicht so gut Bescheid über den Zorn wusste. Und da schreibt Paulus in Epheser Kapitel 4, Vers 26. Nur ich möchte kurz erinnern, Paulus schreibt den Epheserbrief, warum? Weiß das noch jemand? Der Epheserbrief ist ein Brief, der die großen Segnungen Gottes für die Gemeinde beschreibt. Ja, Paulus sagt an die Epheser, schaut, was ihr alles bekommen habt von Gott, was ihr aus euch gemacht habt. Und dann, ab Kapitel 4, fängt er an und sagt, und weil das so ist, wandelt ihr würdig all dieser Segnungen, die Gott euch gibt, all dieser Gaben und der Vorrechte, in die ihr euch hineingestellt habt, lebt würdig. Und insbesondere hier die Verse 25 bis 32 sind ein sehr konkreter Punkt-für-Punkt-Plan, hätte ich beinahe gesagt, in welchen Bereichen deines Lebens du in besonderer Weise Christus ähnlicher werden sollst. Und das Ganze geschieht im Rahmen der Gemeinde. Bevor er sagt, was wir tun sollen, sagt er erst einmal, Gott hat der Gemeinde all diese Dinge gegeben, damit jeder Einzelne zugerüstet wird, mit seiner eigenen Begabung die anderen zu formen. Das bedeutet heute für euch, bevor Paulus sagt, wie man mit Zorn umgeht, hat er klar gemacht, ihr seid alle dafür verantwortlich, auch im Bereich vom Zorn, einander zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. Es geht heute also nicht nur darum, dass du selber den Zorn richtig auslebst, sondern damit du deinem Nächsten rechts und links neben dir oder den davor und hinter dir hilfst mit seinem Ärger, mit seinem Selbstmitleid oder auch mit seinem geplatzten Kragen zurechtzukommen. Hört her, was Paulus sagt. Epheser 4, Vers 26. Zürnt ihr? So sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und wir werden diesen Vers heute sehr weit auseinandernehmen, und zwar nicht nur diesen Vers, sondern insgesamt in die Bibel schauen. Was machen wir mit unserem Zorn? Dieser Vers sagt ja scheinbar, wenn du zürnst, wenn du zornig bist, kann man das auch ohne Sünde machen. Also wenn du schon zornig bist, dann bitte nicht sündigen dabei. Also offensichtlich kann man zornig sein, ohne zu sündigen. Wie geht das? Und das andere ist, die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Das klingt nach, sei nicht lange zornig, sei nur kurz zornig. Ja? Nein. Aber lasst uns Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ich möchte jetzt ein bisschen an die Motive herangehen. Ich will fragen, nach welchem Recht urteilst du, wenn du zornig bist? Also wenn du zornig bist, dann ist das eine Emotion, die den ganzen Körper packt. Dann ist etwas, was du als falsch ansiehst. Du siehst es als wichtig genug an, dass man da etwas gegen machen muss. Du verurteilst das, was dort passiert. Nach welchem Maßstab machst du das? Ich will dich fragen, wessen Gerechtigkeit liegt bei deinem Zorn, wenn er bei dir entsteht? Jetzt musst du nicht sagen, was richtig ist. Nein, es geht ja nicht darum, was richtig ist. Das wissen wir, glaube ich. Sondern wenn dein Zorn entsteht in deinem Herzen, wessen Gerechtigkeit liegt dort zugrunde? Die Gerechtigkeit Gottes, der Wille Gottes, oder es ist dein Wille, deine Gerechtigkeit, dein Empfinden für das, was gut und schlecht ist. Und seht ihr, hier ist das ganz, ganz große Problem beim Zorn. Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Gott selbst ist zornig, aber er ist es immer zutiefst gerecht und in ganz richtiger Art und Weise. Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, können wir zornig werden. Es ist normal. Die Frage ist, welchen Maßstab nimmt dein Herz als Maßstab, nach dem es beurteilt und richtet. Wer ist der Gott auf dem Thron deines Herzens, der die Regeln macht? Gott selbst? Und du wirst immer nur dann zornig, wenn Gottes Wille übertreten wurde? Oder bist du der kleine König in deinem Reich, auf deinem Herzen, der seine eigenen Regeln und seinen Willen macht? Und wenn mein Reich, wenn meine Regeln, wenn mein Gesetz übertreten wird von irgendjemand außer mir, dann werde ich zornig und dann bin ich bereit, gegen ihn loszugehen oder mich von ihm zu trennen, einfach kalt nicht mehr mit ihm zu reden, schmollen, ärgerlich sein, eine gewisse Kälte an den Tag legen. Einige Soziologen oder Psychologen teilen den Zorn in kalt und heiß ein. Ja, das ist klar. Genauso wie Krieg, kalt und heißer Krieg, gibt es auch kalten und heißen Zorn. Die eine Schwester bei uns sagte, bei Familie, also sie meinte sich damit, wird nie gestritten. Wir streiten uns nicht. Wir gehen uns dann tagelang aus dem Weg. Okay? Das klingt nach nicht weniger Zorn, als wenn mal die Fäuste und die Türen knallen. Gut, dass es in meiner Familie etwas anders ist. Wobei mein Zorn nicht zu unterschätzen ist. Das hat der Hund mehrfach. Meine Brüder auch. Ja, die haben das vielfach erlebt. Und ich bin nicht stolz darauf, aber ich kann auf eine Gnade zurückblicken, die mich vielfach verändert hat. Und ich weiß, dass diese Gnade es auch weiterhin tut. Ich möchte euch bitten, einmal eine sehr, sehr hilfreiche Bibelstelle mit mir zusammen aufzuschlagen. In Jakobus 1, Vers 19 und 20. Jakobus 1 wird uns heute mehrmals beschäftigen. Es ist eine sehr hilfreiche Parallelstelle zu Epheser 4, 16. Und Jakobus, das ist übrigens der Überlieferung nach der Bruder von Jesus Christus, also der leibliche Bruder. Hey, das muss man sich überlegen. Jakobus war, der hatte einen Bruder, ja, mit dem er groß geworden ist, der perfekt immer, wenn er mal zornig wurde, dann hat es einen Grund. Dann hat es einen göttlich rechtfertigenden Grund, auch zornig zu werden. Und Jesus war zornig, stimmt's? Er war das euch durchaus. Der konnte auch mit einer Peitsche reinschlagen. Offensichtlich war es notwendig. Aber Jesus war auch anders zornig. Nun, Jakobus 1, Vers 19 und 20, da heißt es Folgendes. Meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Nun, so wie Paulus an die Epheser auffordert, wenn ihr zürnt, sündigt nicht, so fordert Jakobus auf, langsam zum Zorn zu sein. Und das müssen wir klären. Was heißt das, langsam zum Zorn sein? Langsam zum Zorn sein bedeutet nicht, ganz langsam zornig werden, aber am Ende immer noch ein ordentliches Maß an Wut an den Tag zu bringen. Immer richtigerweise vor Sonnenuntergang dann schnell wieder abschalten. Langsam zum Zorn ist was anderes und ich möchte das später erklären. Aber das, was Jakobus hier auch noch sagt, ist, warum langsam zum Zorn werden? Es gibt einen Grund und er sagt, der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Problem. Das ist der Unterschied. Es gibt den langsamen Zorn, der scheint Gottes Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise zu vollbringen. Den sollen wir ausleben. Aber auf der anderen Seite sagt er, der Zorn des Menschen, er sagt der Zorn des Mannes, also können sich die Frauen freuen, die scheinen besseren Zorn zu haben. Nein, wir müssen natürlich die damalige Zeit in Betracht nehmen, gemeint ist von allen Menschen. Der Zorn eines Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Problem beim Zorn des Menschen. Und Jakobus bringt dich hier so gut auf den Punkt. Du bist zornig und dein Zorn ist ein Problem, weil du es nach deiner Gerechtigkeit machst. Deine Motive in deinem Herzen, die sind dein Problem. Nicht dein Zorn ist das Problem, sondern deine Motive im Herzen, warum du zornig wirst. Und warum du so schnell und so heftig zornig wirst oder so kalt zornig wirst und nicht langsam zornig wirst. Das ist das Problem. Und das ist es, was Paulus in Epheser 4 ausdrückt mit, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. So, wir müssen uns über diesen Zorn Gedanken machen. Der typische menschliche Zorn. Nun, ich denke, wir haben in der Bibel sehr viele Beispiele. Ja, da ist der König Ahasveros mit der Königin Vasti. Sie sollte in einem seiner festlichen Saufgelage kommen und er wollte all den Männern ihre Schönheit zeigen. Und Vasti sagte, nee, das mache ich nicht. Ich werde mich da nicht vor all den Männern hinstellen. Der König wurde zornig und hat sie abgesetzt, voller bitterer Zorn. Und sein Zorn entbrannte in ihm sehr. Ahasveros hat gesagt, das ist mein Reich, ich bin König. Mein Wille muss hier geschehen und mein Reich komme. Und die Frau gehörte zu seinem Reich. Und weil sie nicht kommen wollte, weg mit ihr. Da komme eine andere. David und Nabal. David hat die Schafe von Nabal lange Zeit gehütet. Sie hatten nicht einen Vertrag, dass er das tut und dafür eine Belohnung bekommt. David hat es aber gemacht. Er hat gut gehandelt. Und er hat es effektiv gemacht. Ihnen fehlte kein Schaf, kein Raubtier kam. Er hat mit seiner Armee die große Herde Nabals geschützt. Und als dann das Schlachtfest kam und die geschoren haben, dann sagte David sich, na, wir wollen dem Nabal sagen, er soll etwas uns abgeben. Er wollte einen Lohn für seine freiwillige gute Tat. Ihr kennt die Geschichte, Nabal sagte, nein, es gibt nichts. Und David, voller Zorn, geht und er sagt, da wird kein Männlicher mehr übrig bleiben. Wir bringen alle um. Wäre die Abigail in ihrer Weisheit nicht gewesen, die ihn gestoppt hat, David hätte sich großer Blutschuld schuldig gemacht. Sicherlich kann man vielleicht sagen, es war nicht recht von Nabal und er heißt nicht umsonst ein Narr. Und die Bibel stellt ihn als jemand dar, der das Gute mit Bösem vergolten hat. Aber David hat völlig überschießend reagiert. Er hat das Böse, das ihm angetan wurde, war er jetzt bereit, mit Bösem zu vergelten. Typisch menschlicher Zorn. Selbst wenn man hier sagt, es gäbe einen Grund, dass David zornig ist. Und das wäre vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt. Aber sein Problem, er wollte jetzt das Böse, das geschehen ist, mit Bösem vergelten. Typisch menschlicher Zorn. Selbst wenn wir es mal schaffen, auf gute Dinge zornig zu werden, machen wir das oft, indem wir Böses mit Bösem vergelten. Krieg mit Krieg. Hass mit Hass. Und was entsteht dabei? Nichts Gutes. Feindschaft, Zerstörung. Beziehungen gehen kaputt. Freundschaften gehen kaputt. Ehen gehen kaputt. Manchmal gehen Gegenstände kaputt, weil Leute wütend um sich schlagen. Manchmal gehen wir selbst kaputt in dem Groll und in dem Grimm, der uns innerlich zerfrisst und wir am Ende in Depressionen und Angstzuständen landen. Das ist, wenn der Mensch selbst, wenn er auf Unrecht mit Zorn reagiert, Böses mit Bösem vergelt. Und das trifft auch auf die Menschen zu, die echt misshandelt wurden, an denen wirklich Böses geschehen ist. Wenn diese Menschen die an ihnen geschehene böse Tat mit dem gleichen Zorn vergelten und dauerhaft und sie nicht langsam zum Zorn sind, und ich will noch sagen, was das heißt, gehen sie innerlich kaputt, sie verbittern. Und Verbitterung ist eine Form von Zorn. Oder wir können Jona und den Rizinusstauder nehmen. Jona und die Stadt Ninive. Jona predigt, die Stadt Ninive tut Buße. Und Jona ist zornig auf Gott. Ihr könnt es euch nachlesen, da wird wirklich immer wieder von Zorn geschrieben. Jona ist zornig, weil Gott so gnädig und barmherzig ist. Und er wirft ihm vor und sagt, ich wusste, dass du gnädig bist. Und ich wusste, wenn die Buße tun, dann wirst du Ninive nicht zerstören. Und er wollte, dass Gott Ninive zerstört. Ninive waren nämlich die Feinde Israels. Natürlich wollte er, dass Gott ihre Feinde zerstört. Aber weil sie Buße taten, hat Gott gesagt, nein, ich werde sie nicht kaputt machen. Und Jona wurde zornig. Er wurde sogar zornig, weil diese Rizinusstaude, die ihm an einem Tag Schatten gab und am nächsten Tag verdorrte, kaputt gegangen ist und er jetzt wieder die Sonne auf dem Kopf hatte. Er wurde zornig darüber bis zum Tod und er wollte sterben. Und Gott fragt ihn, ist es gerechtfertigt, dass du zornig bist? Ich meine, ist das Rizinus, dass er wächst und dass er wieder kaputt geht, ist das moralisch gut oder schlecht? Tut eine Pflanze etwas Böses, wenn sie nicht da ist? Oder tun wir moralisch Böses, wenn wir dem anderen nicht Schatten spenden? Also wir würden das so nicht sagen. Niemand von uns würde sagen, ich sitze in der Sonne, du gabst mir nicht einen Sonnenschirm, also bist du böse. Aber die Erwartung von Jona war, das muss mir jetzt dienen. Ja? Und in seiner allgemeinen zornigen Grundhaltung, weil Gott die Feinde nicht umgebracht hatte, war er jetzt sogar darauf zornig, dass er nicht den Schatten bekam. Und wir sehen, wie verdreht das Gerechtigkeitsempfinden von Jona war. Gott spricht ihn direkt an und sagt, ist es recht, dass du darüber zornig bist? Und er sagt, ja, das ist recht. Und das ist etwas, was Zorn mit uns macht. Er raubt uns in gewissem Maße den Verstand. Irgendwann sehen wir nicht mehr, was wirklich gut und recht ist und was nicht. Die Leute von der Seite gucken und sagen, der hat alles Gerechtigkeitsempfinden völlig verloren. Der lebt in seiner eigenen Welt, der sieht gar nichts mehr. Der baut sein eigenes Reich und betet, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Ein Prophet, okay? Das war ein Prophet, der Jona, der gerade Gottes Willen getan hatte. Sagt mir nicht, ihr seid schon so gut, dass euch so etwas nicht passiert. Dass ihr in eurem Ärger irgendwann blind werdet für das, wofür es wirklich sich lohnt, zornig zu werden, ärgerlich zu werden und wofür nicht. Das ist typisch menschlicher Zorn, von dem Jakobus sagt, er tut nicht Gottes Gerechtigkeit. Und von dem Paulus schreibt, wenn du zürnst, sündige nicht. Und ihr könnt in eurem Leben überprüfen, all eure Selbstmitleid, euer Grimm, euer Zorn, Ärger, eure Wut. Selten tun sie wirklich Gottes Gerechtigkeit in der Art und Weise, wie Gott sie auch selber ausübt. In der Regel ist es Sünde. Und das ist auch, warum der Sprücheschreiber Salomo so oft schreibt, dass der Zorn des Mannes einfach nur zerstörerisch ist. Der Zorn eines Menschen zerstört. Das ist auch der Grund, weshalb Paulus selbst ein paar Verse weiter in Epheser 4, Vers 31 schreibt, legt das ab, ihr sollt den Zorn nicht haben, das sei weggetan von euch. Und an die Kolosser schreibt er genau das Gleiche. Nun aber legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerungen und so weiter. Kolosser 3, 8, wenn das jemand nachlesen möchte. Ablegen, ablegen. Es heißt nicht, dass wir generell nie zornig sein dürfen, was sie damit sagen, sondern wenn sie das schreiben, ist es dieser menschliche Zorn, der einfach nicht Gottes Gerechtigkeit verübt. Er muss abgelegt werden. Was ist mit eurer Situation? Wann werdet ihr zornig? Ja, da ist vielleicht der Tagesablauf, der gestört wird. Wir hatten etwas vor. Wir wollten etwas zeitnah erledigen, es mag gut und wichtig sein, wollten etwas aufräumen oder eine Reparatur vollbringen, wir wollten ein Spiel zu Ende spielen oder eben es sollte nicht aufhören und wir hatten Ruhe und die Ruhe sollte möglichst nicht gestört werden. Wir haben einen Tagesablauf. Nun kommt etwas dazwischen und stört diesen Tagesablauf. Da kommen Kinder, die andauernd Fragen stellen, da kommt der Ehepartner mit einer Bitte, die uns von unserem eigentlichen Vorhaben abbringt. Und dann sind wir ärgerlich, eigentlich eine Bitte ausschlagen wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen nett und freundlicher sein und sind aber doch ärgerlich, weil wir jetzt unsere Pläne nicht mehr weiterführen konnten. Dein Plan, das, was du gerne wolltest, wurde gebrochen. Dein Wille wurde gebrochen sozusagen. Dein Gesetz, den ich hier mal Plan nenne, ja, du hast festgelegt, dass das will ich machen, das ist jetzt die Regel für heute. Das wurde gebrochen durch den anderen, der diesen Plan gestört hat. Und das, was du erreichen wolltest, kriegst du nicht mehr erreicht. Ärger steigt auf und du bist bereit, für diesen Plan zu kämpfen. Du bist bereit, für diese Ungerechtigkeit, die der andere dir zufügt, das, was er dir weggenommen hat, ihn zu bestrafen. Du sagst, mit deinem Ärger, was du getan hast, ist falsch. und es ist was Wichtiges, was Schwerwiegendes, Falsches, was du getan hast. Das sagt dein Ärger aus. Du kannst mit deinem Verstand sagen, nein, 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 das ist nicht so schlimm. Und natürlich, wenn der Ärger in dir aufkommt, ist in deinem Herzen jemand auf dem Thron, der eine andere Regel hat. Und das ist es, was Zorn so entscheidend wichtig macht im Veränderungsprozess in das Bild von Jesus Christus. Zorn, Ärger sagt dir, was wirklich in deinem Herzen ist, was du sonst niemals herausgefunden hättest, weil du genau weißt, wie es richtig ist, vorher. Wenn du erst in der Situation bist, dann sind wir auch verblendet und sehen nicht den richtigen Weg. Wir wollen unser Recht und wir poltern dann, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Und selbst wenn wir das so nicht sagen, leben wir es aus. Die Tatsache, dass du zornig wirst, dass du ärgerlich wirst, sagt schon aus, dass du genauso denkst. Du hast dein Reich, dein kleines Reich, das soll kommen, das soll bleiben und dein Wille soll geschehen. Dann brauchst du danach nicht das Vaterunser beten und sagen, Gott, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich meine, doch, wir sollten es beten. Aber wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, wie viel Selbstsucht in unserem eigenen Herzen drin steckt. Vielleicht geht eine Sache kaputt, die du gerade dringend brauchtest. Ja, ein Auto, das Handy und du konntest, oder Akku ist leer gegangen und du kannst jetzt etwas Wichtiges nicht erledigen. Der Herd geht kaputt, das Mittagessen halb fertig. Was willst du mit einem halb fertigen Mittagessen machen? Jetzt hast du schon so viel Zeit reingesteckt und am Ende wird es doch nicht fertig. Die Waschmaschine geht kaputt und die Wäsche trocknet sich oder die Dusche, was auch immer. Das bringt zusätzlich Zeitverzögerung oder irgendwelche Kosten mit sich. Es gibt wieder Mühe, es macht wieder Arbeit. Und du siehst deine wohlverdiente Ruhe und dein Geld schwinden. Und Ärger kommt wieder in dir auf. Ärger auf die Umstände, die das gemacht haben. Ärger auf die Firma mit der schlechten Qualität ihrer Waschmaschinen. Ärger auf das Autohaus, das gerade einen Check-up gemacht hat und jetzt ist das Auto doch wieder kaputt gegangen. Oder Ärger auf Gott, der jetzt gerade diese Dinge zugelassen hat. Oder du machst dir gar nicht Gedanken, worüber du ärgerlich bist. Du bist einfach nur ärgerlich. Und wie oft schleudert so ein Mann dann schon mal seinen Schraubenschlüssel irgendwo hin? Das sieht dann niemand zum Glück. Aber ist er ehrlich, weiß er in meinem Herzen, da ist gerade Zorn. Da ist Ärger aufgestiegen. Und alles in dir ruft, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Typisch menschlicher Zorn. Ein kleiner Beweis, dass das Problem wirklich in dir ist und nicht in den Umständen. Würde dein Auto kaputt gegangen sein, gerade bevor du jemanden irgendwo hinfahren wolltest, wo du wirklich nie und nimmer hinfahren wolltest. Und da, du hast dich, ja, irgendwie, ich muss und irgendwann muss ich ja und na gut, hast dich überreden lassen, ich fahre hin. Und jetzt geht dein Auto gerade kaputt. Außerdem ist auch noch Garantie drauf. Und nächste Woche habe ich Urlaub. Bist du dann zornig? Nein. Du freust dich. Wow. Ich muss das nicht machen. Die Sache hat sich erledigt und ich habe eine gute Entschuldigung. Die Frage wäre, warum wirst du nicht dann zornig? Wenn vielleicht dadurch dem anderen ein gewisses, Unwohlsein entsteht, weil du nicht hingefahren bist, um ihn zu besuchen, ist er jetzt einsam. Warum wirst du nicht darüber zornig, dass du nicht zornig wirst? Das ist ungerecht, dass der andere jetzt einsam bleibt. Und du, fröhlich mit deiner Entschuldigung, das Auto ist ja kaputt gegangen, diesen Besuch des einsamen Menschen nicht machen musst. Aber das beweist uns, die gleichen Umstände können uns zornig machen oder auch nicht zornig machen. Das Motiv ist in unserem Herzen. Wenn du zornig bist, ist das ein Problem deines Herzens? Auf Umstände, jawohl. Auf Umstände, die du ändern möchtest, auf gewisse Ungerechtigkeiten, die du empfindest. Du bist nicht zornig in diesem zweiten Autobeispiel, weil dein Wille geschehen ist und dein Reich gekommen ist. Du hast jetzt deine Ruhe und du hast einen freien Abend. Und das Ganze könnt ihr weitermachen. Mit Kindern, die ungehorsam sind oder mit Eltern, die euch etwas verbieten, was ihr gerade gerne tun wolltet. Oder mit Lehrern, die irgendwelche sinnlosen Hausaufgaben machen, die wirklich nur noch zum Ärgern sind, weil die überhaupt keinen Sinn haben. Nach dem gleichen Prinzip könnt ihr alles durchspielen. Und es wird immer wieder sein, Zorn ist eine Sache, die sagt, das ist wichtig, das ist ungerecht, das ist schlecht. Ich muss etwas dagegen tun. Und Zorn macht dich bereit zu kämpfen. Zorn kann eine Motivation freisetzen, auch wirklich etwas zu unternehmen. Zorn ist bereit zu streiten, zu kämpfen, bis es kriegt, was es will. Und deswegen ist Zorn so wichtig, unter Kontrolle zu kriegen. Blicken wir einmal von uns weg auf Gott. Nun, auch Gott wird zornig, wenn seine Gerechtigkeit von den Menschen missachtet wird. Gott sagt, mein Reich soll kommen und mein Wille geschehen. Und Gott lehrt uns beten, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe. In unserer Welt sollte alles auf Gott konzentriert sein, weil Gott uns geschaffen hat. Und er hat uns für ihn, für sich selbst geschaffen, zu seiner Verherrlichung, auch für uns zum Guten. Worin besteht denn nun der Unterschied zwischen Gottes Zorn und des Menschen Zorn? Wenn die Grundprinzipien, wann Gott zornig wird, die gleichen sind wie bei dem Menschen auch. Und das verwundert nicht, denn wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen worden. Nun, es gibt zwei große Grenzen, die Gottes Zorn beschreiben und auch eingrenzen. Und es sind genau die Grenzen, die wir Menschen regelmäßig übertreten. Und ich möchte euch diese zwei ganz wichtigen großen Grenzen sagen. Und ich möchte euch bitten, sie zu behalten. Schreibt es euch auf, wiederholt es nochmal im Hauskreis. Das ist wichtig. Das ist auch diese zwei Teile des Satzes, die wir in Epheser 4 finden. Und das ist auch das, was Jakobus sagt in seinen zwei Bereichen. Erstens einmal, Gottes Zorn richtet sich gegen das, was wirklich böse ist. Nicht nur das, was wir persönlich in unserem gefallenen, sündigen Zustand als böse empfinden, sondern was wirklich böse ist. Und zweitens, Gott ist langsam zum Zorn. Das macht den Unterschied. Gottes Zorn richtet sich gegen etwas, was wirklich böse ist. Und Gott ist langsam zum Zorn. Lass uns das jetzt genauer anschauen. Gottes Zorn richtet sich gegen das, was wirklich böse ist. Gott als der Schöpfer hat die Gerechtigkeit, die Regeln, das Gesetz festgelegt. Sein Wille bestimmt den Lauf dieser Welt. Er ist der Richter, deswegen ist sein Gesetz als Gott entscheidend. Wenn wir Menschen Gottes Gesetz und Gottes Willen als Maßstab dessen nehmen würden, was unseren Zorn beeinflusst, also wir würden zornig sein auf jemanden, der tötet, und Gott sagt, du sollst nicht töten, dann ist das recht. Wenn du zornig bist auf jemanden, der Ehe bricht, und Gott sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann ist das recht. Und wenn Gott zornig ist auf jemanden, der tötet, dann sagt Gott, das ist wichtig, das ist falsch, und ich werde dagegen angehen. Der tötet, kann nicht einfach so weiterlaufen. Und wenn jemand Ehe bricht, sagt Gott, das ist falsch und da werde ich gegen angehen. Und wenn du zornig bist auf jemanden, der Kinder missbraucht, der tötet, der Ehe bricht, der habgierig ist, der mordet, der stiehlt, dann sagst du, da muss ich gegen angehen. Zorn gibt dir die Kraft, die Motivation zu sagen, das, was der gemacht hat, ist falsch. Es ist wichtig, also es ist wichtig genug, da auch wirklich mal gegen anzugehen. Und ich werde was machen, ich werde was unternehmen. Ich lasse das nicht einfach so ungerecht in der Welt stehen. Das ist das Gute, das Wunderbare an Zorn. Aber wir Menschen stellen so schnell uns selbst auf Gottes Thron und sagen, unser Gesetz geschehe. So wie wir es gerne wollen, so solle es sein und nicht wie Gott es will. Jakobus sagt in Jakobus 1,20, dass der Zorn des Menschen nicht Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Gottes Zorn aber erfüllt immer Gottes Gerechtigkeit. Das ist der Unterschied. Wenn Zorn eines Menschen, Paulus drückt das mit, ihr sollt nicht sündigen. Wenn Gott zornig ist, sündigt er nie. Das zweite ist, Gott ist langsam zum Zorn. Nun, das erste Mal kommt uns das in 2. Mose 34 vor. Da, wo Mose Gott sehen wollte und seine Herrlichkeit sehen wollte, da geht Gott vorbei und ruft diese Worte aus: der Herr, der starke Gott, der barmherzig, gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Oder im Psalm 145, was wir heute gelesen haben. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig, oder wörtlich steht dort langsam zum Zorn und von großer Güte. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und voll von großer Gnade und Treue. Und ich sage nicht umsonst immer wieder, dass wir den Zusammenhang beachten müssen, denn wenn wir in Jakobus, Jakobus 1, Vers 19 lesen, dann fängt der Vers dort nicht damit an, dass Jakobus sagt, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Der Vers 19 fängt an, darum, meine lieben Geschwister, darum. Warum? Was schreibt er vorher? Das schreibt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Anders ausgedrückt, Gott hat uns auserwählt, nach seinem Willen hat er uns zu neuen Menschen gemacht, damit wir so sind wie er. Wir sollen in sein Ebenbild verwandelt werden, weil er uns zu neuen Menschen gemacht hat. Und deswegen seid langsam zum Zorn. Das heißt, langsam zum Zorn werden ist unerlässlich, um Gottes Ebenbild gleich zu werden. Gott ist langsam zum Zorn. Ihr habt bestimmt gemerkt, all diese Verse in den Psalmen und Mose, es gibt noch eine zweite Stelle in Mose, 4. Mose, sind immer mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit verbunden. Gottes Zorn ist spürbar in Güte und Gnade eingebettet. Und das müsst ihr euch merken. Das ist wichtig. Das ist es, was es heißt, langsam zum Zorn zu sein. Gott ist niemals impulsiv zornig. Gottes Zorn ist immer spürbar mit Güte und Gnade verbunden. Und das macht es so besonders. Wie oft, möchte ich euch mal fragen, wenn ihr euch ärgert, wie oft geht ihr dann wirklich gnädig und barmherzig mit demjenigen um, der Schuld an dem ganzen Übel ist, der das Böse getan hat, der wirklich falsch gehandelt hat? Ist es nicht so, dass wir oft das Böse mit dem Bösen vergelten, wenn wir schon mal auf das Böse zornig sind? Und was sagt die Bibel uns? Das Böse mit Gutem vergelten. Das heißt langsam zum Zorn sein, gnädig. Es ist auffallend, dass Gott seinen Zorn plant. Nein, nicht richtig plant, wie wir planen, sondern Gott sagt jetzt schon, dass er am Ende der Zeit, am Tag des Herrn, in der großen Trübsalzeit, seinen Zorn auf die sündbeladene Menschheit ausgießen wird. Und es sind schreckliche Zornesgerichte, die dort verheißen werden. Auf jeden, der nicht zu ihm gehört. Er handelt also nicht aus einem Impuls heraus. Und warum tut er es nicht jetzt schon? Denn jetzt schon ist die Menschheit voller Bosheit. Jetzt schon ist die Welt so voller Sünde, dass man sagen würde, hier muss einmal alles Schluss gemacht werden und ein neues Reich Gottes aufgebaut werden. Möge doch wirklich endlich einmal Gottes Reich der Gerechtigkeit kommen, damit diese viele Ungerechtigkeit in der Welt weggeht. Und Gott schüttet seinen ganzen Zorn nicht aus, weil er gnädig ist, barmherzig. Und er möchte, dass sich Menschen noch bekehren. Er möchte ihnen noch Gnadenzeit geben, dass sie Vergebung bekommen. Nun, er straft jeden. Aber ihr wisst, wenn ihr jemanden vergibt, dann ist der ganze Zorn auf Christus ausgeladen worden. Den Zorn, den du und ich verdienen, der uns aber vergeben wurde, den hat Christus für uns getragen. Wie viel mehr sollten wir richtig zornig sein? In einer richtigen Art und Weise, mit dem richtigen Gesetz. Lass uns kurz festhalten, dem Wesen des Zorns nach ist Gott aus gleichen Gründen zornig wie auch die Menschen. Das, was passiert, ist falsch und das ist wichtig. Und das ruft Gottes Zorn auf den Plan. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Gott im Gegensatz zum Menschen langsam zum Zorn ist und immer mit Gnade und Barmherzigkeit reagiert. Ich würde vorschlagen, dass wir heute hier an dieser Stelle Schluss machen. Wir müssen alle gesamt noch lernen, wie werde ich frei vom Zorn? Und ich werde diese Antwort später genauer geben. Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist Buße tun über den falschen Zorn, der in uns ist. Und das ist das, was Paulus sagt mit, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Übrigens, das Wort, das er dort für Zorn benutzt beim zweiten Mal, ist nicht das Wort, das sonst immer für Zorn genommen wird, sondern das ist eine Verstärkung. Wut, dieses unrechtmäßige Zorn. Die Sonne darf über deinen Zorn nicht untergehen. Du musst es vorher abgelegt haben, Buße getan haben. Bekennen, deine Motive suchen, warum bist du zornig gewesen, bekennen, ich wollte, dass mein Reich kommt, ich wollte, dass mein Wille geschieht. Vergib mir, Vater. Und das tu, bevor die Sonne aufgeht oder bevor die Sonne untergeht. Und dann müssen wir lernen, den richtigen Zorn auszuleben. Langsam zum Zorn sein heißt, sei gnädig mit demjenigen, der das Böse tut. Liebe deine Feinde. Vergib. Biete ihnen Gnade an, solange es geht. Irgendwann geht's nicht mehr. Und das Böse muss bestraft werden. Das ist ein wunderbares Rezept in der Erziehung, wenn die Eltern über ihre Kinder zornig werden, weil sie ungehorsam sind. Ja, das ist recht. Kinder müssen ihren Eltern gehorchen. Aber wie oft sind die Eltern weniger um das Reich Gottes besorgt, als vielmehr um ihr eigenes Reich? Und wie viel oft bieten sie nicht die Gnade und Barmherzigkeit an, die Gott uns anbietet? Oder die Kinder im Umgang mit ihren Eltern. Wie oft wollt ihr Kinder, dass eure Lehrer und eure Eltern euch euren Willen lassen, euch in Ruhe lassen und dass ihr das tun könnt, was ihr wollt? Und wehe, sie stören euch und sie lassen euch nicht so viel Filme gucken oder Computer spielen oder draußen spielen oder sie lassen euch nicht das anziehen, was ihr anziehen wollt oder ich weiß nicht, was man sonst noch alles sagen kann. Die Lehrer sind sowieso immer ganz schlecht und machen alles Mögliche ungerecht. Langsam zum Zorn, langsam zum Ärger sein heißt vergeben, mit Gnade dem anderen begegnen und auf eure Motive achten. Warum empfindest du das überhaupt so? Es ist oft, weil du dein eigenes Reich bauen und deinen eigenen Willen erfüllt haben willst. Und wir sind nicht besorgt um Gottes Reich. Und das ist schlecht. Möge Gott uns allen darin gnädig sein, dass wir das lernen. Und vielleicht kann ich beim nächsten Mal weitermachen, dass wir das gemeinsam wirklich lernen, langsam zum Zorn zu werden. Und ihr müsst euch gegenseitig helfen. Ihr Ehepartner, eines eurer wichtigsten Aufgaben in eurem Leben ist, dem anderen zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. Und ihr erlebt es am meisten, wenn der andere ärgerlich wird. Ihr seid in der Lage, sogar zu spüren, dass der andere ärgerlich ist, wenn es noch kein anderer drumherum gemerkt hat. Oder das Gleiche gilt für Eltern- und Kinderbeziehung. Wie schnell können Eltern merken, dass Kinder ärgerlich sind? Und sie müssen an den Kindern arbeiten. Umgekehrt können auch die Kinder den Eltern helfen, Christus ähnlicher zu werden, auch wenn sie dort sicherlich eine andere Rolle einnehmen. Und Geschwister in der Gemeinde, dann ist es egal, welche Verwandtschaftsverhältnisse wir haben. Wir sind Geschwister, wir gehören zu einem Leib, wir sollten uns gegenseitig helfen, Christus ähnlicher zu werden. Und Zorn offenbart, was wirklich in deinem Herzen ist. Und ich werde beim nächsten Mal mehr dazu sagen, denn es gibt dann auch ein paar sehr entscheidende Hilfen. Es gibt sogar genügend Grund, dankbar zu sein, wenn Gott uns mal einen Strich durch die Rechnung zieht. Aber das will ich beim nächsten Mal dann weiter ausführen. Für heute möchte ich hier an dieser Stelle Schluss machen. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen zu beten und danach werden wir noch ein Lied von meiner Familie hören. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, lasst uns stille werden und ich will noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, es ist so herrlich, aus deinem Wort so tiefe Wahrheiten und Weisheiten zu erfahren. Du bist gut, du bist gerecht, du bist barmherzig und gnädig und du bist langsam zum Zorn. Aber dein Zorn ist gerecht und er ist gut und er spricht von so viel Liebe. Ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, ebenfalls langsam zum Zorn zu sein, wenn wir zürnen, nicht zu sündigen. Und wenn wir sündigen, dass wir dann Buße tun und deine Vergebung und in deiner Gnade leben. Dass wir aber auch in gleicher Weise diese Gnade, die du uns gibst, an unsere Mitmenschen weitergeben, mit ihnen gnädig umgehen und nicht Böses mit Bösem vergelten. Sondern das, was uns zum Zorn führt, auch wenn es gerecht ist, dass wir mit dem Nächsten liebevoll und gnädig umgehen und ihm wieder zurechthelfen, und ihn zur Buße führen, dir nach, dir ähnlicher zu werden. Forme uns in dein Bild und ich danke dir, dass du das tust, Vater. Amen.